Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Einmal mehr eine Episode mit einem Spezialgast. Mein heutiger Spezialgast heisst Jean-Louis Biberstein. Er arbeitet bei einer Behörde vom Bund, die heisst Dienst UPF. Über die Behörden, ihre gesetzlichen Grundlagen, ihre Tätigkeit, möchte ich heute mehr herausfinden. Herzlich willkommen bei der Datenschutzplauderei, Herr Biberstein.
Grüezi, Herr Steiger. Merci vielmals für das Interesse und für die Einladung.
Sehr gerne. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie heute dabei sind, weil ich glaube, ein spannendes Thema. Das Thema letztlich die Überwachung. Man könnte sagen, der Überwachungsstaat in der Schweiz. Und bei dem Überwachungsthema spielen Sie und spielt die Behörde, der Dienst UPF, spielt eine ganz besondere Rolle. So sehe ich das zumindest. Auch wenn man vielleicht die Eigendarstellung anschaut, dann liest ich, es gibt da Ihren Dienst und die funktionieren bei der Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr in der Schweiz als Schaltstelle zwischen Strafverfolgungsbehörde und Telekom-Dienstleister. Herr Biberstein, wer sind Sie vielleicht kurz und was machen Sie mit dem Dienst UPF?
Sehr gerne. Ich bin der stellvertretende Leiter vom Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr und gleichzeitig innerhalb von dem Dienst leite ich noch die Abteilung Recht und Controlling, unter anderem auch zuständig ist für die Rechtsetzung. Und der Dienst UPF ist, wie Sie es richtig gesagt haben, die zentrale Behörde in der Schweiz, die einerseits die Überwachung tut sicherstellen im Rahmen von sehr schweren Strafverfahren oder der Bedrohung von der inneren Sicherheit. Aber der Auftrag ist doppelt, weil er stellt nicht nur die Überwachung sicher, sondern stellt auch gegenüber der Öffentlichkeit sicher, dass die Überwachung legal abläuft. Das ist zum Beispiel auch die Aussage, wenn Sie auf unsere Seite gehen, www.li.admin.ch. Das LI steht für Lawful Interception, also die rechtmäßige, rechtsstaatliche Überwachung. Genau.
Damit man sich das noch ein bisschen vorstellen kann, Sie sind eine Bundesbehörde, Sie sitzen in dem Fall in Bern oder in der Nähe von Bern, richtig?
Richtig. Wir sind unweit von Bern, genau.
Kann man sagen, wo Sie genau sitzen, oder ist das geheim?
Nein, es ist eben, das Schöne bei uns ist, dass wir absolut nicht geheim sind, sondern wir sind so transparent wie nur irgendwie möglich. Wir sind in Zollikofen, stationiert im grossen Bundesverwaltungscampus. Und ja, Transparenz ist eine von uns eine ganz, ganz grosse Priorität tatsächlich.
Wie gross ist denn Ihre Behörde? Also konkret, wie viele Leute arbeiten dort aktuell? Kann man das sagen?
Doch, kann man sagen. Wir sind rund 70 Mitarbeitende. Ja, von verschiedenen Hintergründen, von verschiedenen Ausbildungen, von verschiedenen Berufsgattungen und auch von verschiedenen Nationalitäten und Sprachenvielfalt.
Ich habe eigentlich versucht nachzulesen, was eigentlich Geschichte ist von Ihrem Dienst. Der hat vor Jahren mal Dienst für besondere Aufgaben, DBA, geheissen. Der ist auch ursprünglich noch bei der Schweizerischen Post, also bei der PTT Telekom angesiedelt war, also wo das noch nicht liberalisiert war, der Fernmeldeverkehr. Dann, wenn es mir recht ist, irgendwie bei der Liberalisierung 1998, dann hat man dann eigentlich das irgendwie ausgliedert und dann hat man es irgendwie dann irgendwann Dienst UPF gelernt. Aber Sie kennen Ihre eigene Geschichte sicher besser.
Richtig, also ursprünglich ist das ganz ein kleiner Dienst, der effektiv vor der Marktöffnung noch bei der PTT Telekom war, wie Sie es richtig gesagt haben. Dann ist 1998 der DBA, also der Dienst für besondere Aufgaben, gegründet worden. Trotzdem mal hingegen noch total geheim war und ist dann abgelöst worden ab 2008 von der heutigen Struktur im Dienst Überwachung, Post- und Fernmeldeverkehr. Auch mit der grossen Änderung, dass der Dienst Überwachung, Post- und Fernmeldeverkehr nach wie vor transparent ist. Also alle rechtlichen Grundlagen, alle Jahresberichte und so weiter, alle Statistiken stehen öffentlich zur Verfügung, im Gegensatz zum DBA von damals, wo absolut alles geheim war.
Damals alles geheim, wobei heute ist ja, glaube ich, auch noch einiges geheim. Wir haben da auch schon die ein oder andere Diskussion gehabt, kontroverse Diskussion, auch schon das ein oder andere Verfahren. Sie dir stehen zum Teil auf unterschiedlichen Seiten. Zum Beispiel bin ich bei der Digitalen Gesellschaft engagiert, wo natürlich in vielen Themen anders unterwegs ist als Sie. Um das geht es mir heute aber gar nicht, sondern ich möchte wirklich mal aus erster Hand eigentlich mehr herausfinden, was Sie eigentlich machen. Vielleicht ist da noch ein guter Punkt, dass man über die Rechtsgrundlagen für Ihre Tätigkeit redet. Wir haben einerseits die Strafprozessordnung, die StPO. Dort Artikel 269 fortfolgende geht es um die Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr. Dort hat es verschiedene Bestimmungen drin. Und dann gibt es so ein Zwillingspaar, nämlich das BÜPF, das Bundesgesetz über die Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr und die Verordnung über die Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr, die WIPF oder FÜPF, je nachdem, wie man das sagen
will. Richtig. Also, bis zur Inkrafttretung der StPO sind alle materiellen Grundlagen noch in der BÜPF verankert gewesen. Und die materiellen Grundlagen, was den ganzen Rahmen von Fernmeldeüberwachung betrifft, wenn das eine Überwachung kann angeordnet werden kann, unter welchen Voraussetzungen, mit welchen Erlebnissen und Genehmigungen, das steht alles in der StPO, wie Sie das richtig erwähnt haben. Also alles, was materiell ist, ist in der StPO. Und die BÜPF selber mit ihren Ausführungsverordnungen ist eigentlich nur die Ausführung von diesen 10 Artikeln, die in der StPO stehen, die dann sehr genau präzisiert sind, sowohl von den Überwachungsmöglichkeiten her, wie auch über die technischen Pflichten und auch die Gremien, die mit der Fernmeldeüberwachung in Verbindung stehen.
Jetzt im Namen bin ich, steckt ja Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr. Ich persönlich, wenn ich an die Überwachung denke, dann denke ich an das Internet, an digitalen Raum, an Telekommunikation. Aber die Postüberwachung, die gibt es tatsächlich noch?
Die gibt es tatsächlich noch. Natürlich ist da, also wird die Post natürlich nicht mehr so wahnsinnig genutzt wie auch schon. Ist übrigens auch aus den Statistiken ersichtlich, die Sie auf unserer Webseite, die ich vorhin erwähnt habe, können anschauen. Aber doch, tatsächlich, Postüberwachung, die gibt es noch.
Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, ich stelle mir das auch vergleichsweise einfach vor. Vielleicht zeigt das auch, wie sie funktionieren. Meine Vorstellung wäre so, wie ich ihre Rolle verstehe, jetzt wäre ich eine Staatsanwältin, Staatsanwalt. Ich habe da eine beschuldigte Person. Ich möchte ihre Briefpost überwachen. Dann müsste ich mich bei Ihnen melden.
Richtig, also der Staatsanwalt in der absoluten Überwachung muss sich bei uns melden, einerseits. Und andererseits muss er sich auch bei einem Zwangsmassnahmengericht melden, wo dann seine Überwachung wird genehmigen oder auch nicht. Aber ausgeführt wird, gerade auf dem speziellen Beispiel von Postüberwachung, das wird nicht bei uns ausgeführt, das wird dann direkt bei der Post ausgeführt.
Also bei der Schweizerischen Post, aber gibt es auch da noch andere Anbieter? Also es gibt ja auch die ganzen Kurierdienste zum Beispiel, sind die da auch erfasst?
Richtig, richtig. Die sind dort auch erfasst. Ja. Die sind auch, wenn es dort eine Überwachung gibt, dann sind die von dem auch betroffen. Ja.
Okay. Aber dann nehmen Sie die Schweizerische Post, dann tun Sie den Auftrag an die Post weiterleiten, die führt den Auftrag aus und liefert Ihnen dann Daten zurück, die Sie wiederum weiterleiten.
Genau.
Okay, da kommen wir so Szenen, oder? Aus alten Filmen sind, wo man dann so Brief diskret aufgemacht hat und so weiter. Müssen wir vielleicht mal mit der Post reden. Aber eben, wie gesagt, Überwachung, das grosse Thema ist heute Internet, digitaler Raum und so weiter. Vielleicht können Sie sagen, was ist so ein typischer Fall in Ihrem Alltag von einer Überwachung, wo Sie involviert sind?
Der Dienststück wird ja, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, nur involviert die Strafuntersuchungen für schwere Verbrechen. Und eben da muss sich, nehmen wir zum Beispiel einen Staatsanwalt, der ermitteln über einen Mord, dann wird er sich bei uns melden und eine Überwachung von einer Person anordnen, die schon bereits unter erhärtetem Verdacht steht. Also er kann nicht irgendjemand überwachen oder eine Personengruppe überwachen, sondern nur eine ganz gezielte Person, gegen die ein erhärteter Verdacht besteht. Gleichzeitig muss auch noch die Polizei, das ist gesetzlich festgehalten, beweisen können, dass die Überwachung sozusagen die Ultima Ratio ist. Also dass ohne Überwachung die Ermittlungen erheblich erschwert würden werden, oder dass die Polizei, bevor dass sie zu dem schweren Mittel gegriffen hat, schon bereits alles gemacht hat. Ab dem Moment, wie gesagt, der Dienststüpf überwacht nicht. Der Dienststüpf macht Überwachung möglich. Wird der Auftrag einer Fernmeldedienstanbieterin, zum Beispiel wie einen Mobilfunkanbieter, dann übermittelt. Und der Auftrag muss dann ausgeführt werden, insofern er dann genehmigt wird von einem Zwangsmassnahmengericht.
Also das ist einerseits jetzt wieder die Zeit der Strafprozessordnung, also die Voraussetzungen von Artikel 269 für die klassischen Überwachungen, eben dringender Tatverdacht, Schwere von der Straftat, Katalogstraftaten gibt es da und dann letztlich die Verhältnismäßigkeit und so weiter. Also das, was Sie jetzt beschrieben haben, Zwangsmaßnahmengericht, Genehmigung, was prüfen denn eigentlich Sie auf dieser Seite? Also was sehen Sie eigentlich, sagen wir jetzt gerade, eine Genehmigung von einem Zwangsmassnahmengericht, die gibt es ja vielleicht gar nicht von Anfang an, da läuft ja auch noch frisch, zum Beispiel für eine Staatsanwaltschaft.
Das ist richtig. Die Staatsanwaltschaft hat 5 Tage für die Genehmigung von ihrem Überwachungsauftrag. Wenn das nicht genehmigt sollte werden, dann würden allfällige Daten, die bereits geflossen wären, nicht gerichtsverwertbar sein und müssten dann auch gelöscht werden und werden natürlich dann auch gelöscht und sind dann auch nicht mehr verfügbar. Aber selbst wenn in diesen Daten, die nicht genehmigt worden wären, der Beweis vorkommen würde für eine Straftat, dann könnte der Beweis vor Gericht nicht verwendet werden.
Gut, Beweisverwertung ist ja im schweizerischen Strafprozess vielleicht noch ein besonderes Thema für sich, oder? Also, dort haben wir dann auch noch ein bisschen Ausweichmöglichkeiten etc. Aber das wird ich an dieser Stelle jetzt eigentlich gar nicht vertiefen. Aber ich werde noch ein bisschen besser verstehen mit Ihrer Scharnierfunktion. Auch gerade, wenn Sie letztlich so Anträge überkommen, in welcher Form kommen Sie die eigentlich über? Von einer Strafverfolgungsbehörde oder zum Beispiel auch vom Nachrichtendienst vom Bund, wo ja bei Ihnen auch anklopfen kann?
Also das sind dann zwei ganz verschiedene Prozesse, der Nachrichtendienst Bund und Strafverfolgungsbehörde. Die Strafverfolgungsbehörde, die übermittelt uns meistens, also wirklich die ganz, ganz grosse Mehrheit von den Aufträgen, die kommen über eine Schnittstelle, wo wir haben zu der Strafverfolgungsbehörde, wo sie auf unser sogenanntes Warrant-Management-System uns die Aufträge können übermitteln können. Die Aufgabe vom Diensttyp, wenn der Auftrag kommt, ist die sogenannte formelle Prüfung. Das heisst, man muss prüfen, kommt der Auftrag von einer Behörde, die gemäss StPO die Erlaubnis hat, darf eine Überwachung anordnen? Und zweitens ist die Katalogstraftat, die aufgeführt wird im Rahmen von dem Mandat, effektiv auch in der Strafprozessordnung so vorgesehen. Das ist die formelle Prüfung. Wir dürfen natürlich nicht prüfen, ob jetzt die Überwachung verhältnismäßig ist oder nicht, weil das ist Aufgabe vom Zwangsmassnahmengericht.
Also theoretisch könnte auf Seite der Strafverfolgungsbehörde geschummelt werden.
Wenn die Strafverfolgungsbehörde sich selber strafbar machen will, dann könnte das durchaus passieren. Aber das ist auszuschliessen, weil es hat gravierende Folgen.
Wenn Sie so Anfragen oder Aufträge bekommen, wie ist das eigentlich? Wie gut wissen die Strafverfolgungsbehörden, was eigentlich möglich ist? Ich frage auch, hast du die gesetzliche Grundlage erwähnt? Das eine ist die Verordnung über die Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr. Wenn man dort reinschaut, da hat es artikelweise die Typen, also die Überwachungstypen, wo das letztlich kategorisiert, standardisiert ist. Ist das etwas, wo Sie sich dann darum kümmern, oder muss das die Strafverfolgungsbehörde schon wissen, was sie eigentlich genau will?
Die Strafverfolgungsbehörde muss wissen, was sie genau will. Es ist ganz klar, wir sind uns das auch bewusst, es ist nicht zwingend, sehr einfach auf Anhieb zu verstehen, weil es ist sehr detailliert aufgeführt und sehr detailliert aufgeführt, was man mit welcher Überwachung dann auch bekommen kann. Und auch da, wie überall, es gibt Staatsanwälte, die sind sehr versiert in den verschiedenen Überwachungstypen und die wissen auch ganz genau, was sie wollen bekommen, was sie können bekommen. Und andere, die sind es dann weniger und für die sind wir natürlich auch zuständig, um sie zu beraten. Das heisst, wenn wir jetzt mal einen schauen, einen Staatsanwalt, der relativ neu auf dieser Domäne wäre, würde eine Überwachung anordnen mit einem ganz bestimmten Ziel. Dann würde er sich an unsere Berater wenden und fragen, schaut, im Rahmen von einer Überwachung möchte ich das und das und das können bekommen. Und dann wird er dann auch beraten von uns und kann dann auch entsprechend die Überwachung anordnen. Wo nach wie vor, dann muss noch genehmigt werden.
Was für ein Faktor sind da Kosten? Ich nehme an, Herr Biberstein, Sie kommen den Lohn über, wie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Bund?
Nein, gar nicht. Doch.
Wer zahlt Ihren Lohn? Also sind das die Behörden von den Kantonen zum Beispiel, die anklopfen, die dann das mit dem indirekt zahlen?
Nein, mein Lohn wird von Ihnen zahlen. Merci vielmals übrigens. Wird vom Steuerzahler bezahlt, wie von jedem öffentlichen Angestellten. Und seit der Revision Einführung von unserer Finanzverordnung, früher haben wir eine Gebührenverordnung gehabt, werden die Kosten von der Fernmeldeüberwachung aufgeteilt auf Kantone und auf Bund. Das sind beides Leistungsbezüge. Also 75% von sämtlichen Kosten von Fernmeldeüberwachung werden heute von den Kantonen getragen, in Form von einer Pauschale. Und zwar Kantone als ein Ganzes. Und 25% wird zum Bund getragen.
Also das ist die Verordnung über die Finanzierung von der Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr, FVÜPF. Da sieht man das auch drin mit der Regelung. Die Aufteilung ist ja wirklich pauschal, also nach der Wohnbevölkerung.
Es gibt mehrere mögliche Verteilschlüsse. Was mit der Wohnbevölkerung, das ist eine Möglichkeit, die zur Verfügung steht. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass es eine Einigung wird geben unter den Kantonen, dass sie sich würden absprechen und sagen, wir teilen das anders auf. Und dass zum Beispiel, ich kann mir sich vorstellen, die grösseren Leistungsbezüger, wenn mehr würden zahlen, als sie eigentlich sollten aufgrund vom Verteilschlüssel Wohnbevölkerung. Und zum Beispiel Kantone, die das fast nie brauchen oder sehr, sehr wenig brauchen, dann auch entsprechend würden weniger müssen daran beisteuern. Aber für das braucht es natürlich eine Vereinbarung zwischen den Kantonen. Und per Default ist eben der ganze Kuchen von diesen 75% aufgeteilt auf die Kantone gemäss Wohnbevölkerung.
Genau, das wäre ein Backup. Da haben wir uns noch gar nicht darum gekümmert. Eben, ich nehme an, es gibt heute eine andere konkrete Regelung. Auch mit Blick auf die schon erwähnte Statistik. Da ist es so, dass der Bund ganz weit vorne ist, Bundesanwaltschaft. Und nachher kommen so Kantone Genf, Zürich, Watt, Basel-Landschaft. Während der Kanton Uri, sage ich mal, bei Ihnen kein guter Kunde ist.
Also Kunde, der Kanton Uri ist ein Leistungsbezüger, der weniger auf unseren Dienst angewiesen ist. Der Bund allerdings ist jetzt aufgrund von einem grossen internationalen Verfahren an der Spitze. Aber es ist wirklich ein Ausnahmezustand. Wobei er ist immer noch höher, also beziehungsweise er ist immer noch in diesen 25% Dingen. Die Kantone haben immer noch mehr als 75% von unseren Leistungen bezogen, selbst mit dem grossen Fall von der Bundesanwaltschaft.
Ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, so traditionell machen sich Kanton Genf, Zürich und Watt solche Spitzenpositionen streitig. Haben Sie das auch so im Kopf?
Ich habe nicht alle Statistiken auswendig im Kopf, aber ich denke, das ist mehr oder weniger richtig, dass das so ziemlich Spitzenreiter sind.
Wenn es immer über Überwachung geht, ich finde, da wird ja noch ein bisschen weitergehen, auf das wir nicht vergessen, es geht Überwachungen und Auskünfte. Aber bei den Überwachungen wollen Sie allenfalls mal erklären, was so die wichtigsten Arten von Überwachung sind. So aus meiner Sicht ist die Struktur, die Sie ja, glaube ich, selber verwendet, sind Echtzeitüberwachungen, rückwirkende Überwachung, Fahndung, dann noch die Notsuche, so ein Spezialfall und schließlich der sogenannte Antennensuchlauf.
Genau. Echtzeitüberwachungen, das sind Überwachungen, wo, wenn nicht verschlüsselt, der Inhalt übermittelt wird von einer Fernmeldedienstanbieterin oder von einem mitwirkungspflichtigen Provider. Die rückwirkenden Daten sind grundsätzlich eigentlich die Daten, die die Fernmeldedienstanbieter gesichert haben für die Rechnungsstellung. Das heisst, wie lange hat wer mit wem wenn telefoniert. Was uns betrifft, kommt dazu noch die Lokalisierungsdaten. Die sind auch in der rückwirkenden Überwachung drin. Wohlgemerkt, die rückwirkenden Überwachungen enthalten keinen Inhalt. Also, wenn jetzt nach unserem Gespräch ich würde rückwirkend überwacht werden, dann wäre alles so gut sowieso bis anders. Dann müssen wir telefonieren jetzt über eine Nacht. Aber wenn ich jetzt würde überwacht werden, dann würde man den Inhalt von unserem Gespräch nicht sehen. Fahndungen, das ist ein Randthema. Da geht es darum, rechtmässig verurteilte Menschen, die im Gefängnis sind und dann ausgebrochen sind. Und dann kann man dort eine Fahndung machen, aber viel, viel breiter genutzt, leider, sind Notsuchungen. Und Notsuchungen, das sind Suchen nach Personen, die verschollen sind, also als vermisst gelten, und zweitens in einer Situation, die bedrohlich ist für Leib und Leben. Also typisch zum Beispiel Entführungen, typisch zum Beispiel Lawinen oder Trackings, die irgendwie falsch gelaufen sind in diesen Fällen. Und eben, ich habe gesagt, leider, das betrifft leider eben relativ viel versuchte Selbstmord.
Wenn man jetzt immer von Personen redet, Notsuche nach Personen, Fahndung nach Personen, Überwachung von Personen, eigentlich reden wir ja da von Geräten, richtig, wo man überwacht.
Man redet eigentlich nicht von Geräten, sondern von Anschlüssen. Gerät, das ist ein anderes Kaliber. Aber tatsächlich, ja, das Gesetz geht von der Fiktion aus, dass man eine Person überwacht. Aber grundsätzlich, und das darf man natürlich auch nie vergessen, im Rahmen von der Auswertung von Überwachungen, man überwacht den Anschluss.
Wie kommt man denn eigentlich auf den Anschluss? Also wenn ich jetzt als Smartphone, als Handy denke, hat man sicher mal eine Telefonnummer und man hat sicher die sogenannte IMSI, die International Mobile Subscriber Identity. Ich nehme an, Sie arbeiten mit dem.
Es kann über verschiedene Adressierungselemente gestartet werden. Wie Sie gesagt haben, die IMSI oder die Telefonnummer, aber auch zum Beispiel eine IP-Adresse, insofern, dass die statisch wäre. Oder auch eine provisorische IP-Adresse kann auch zu einer Überwachung führen. Es braucht einfach ein Adressierungselement.
Und die Zuordnung, kommt die von Ihnen oder muss die auch schon von der Behördenseite hergeliefert werden?
Die Zuordnung muss zuerst sehr minutiös abgeklärt werden von der Behörde. Das heisst, bevor das eine Überwachung gestartet werden kann, es sei denn, das Adressierungselement wäre schon bekannt. Man wüsste zum Beispiel, ja, der Biberstein hat die und die Telefonnummer, dann ist das eine Möglichkeit, die zu überwachen. Aber wenn die Adressierungselemente nicht klar sind, dann muss zuerst eine recht umfassende Recherche seitens Strafverfolgungsbehörden gemacht werden, um die richtige, um das richtige Adressierungselement dann auch herauszufinden. Dass auf keinen Fall eine Person würde überwacht werden, die absolut unbescholten wäre. Also unbescholten. Nach wie vor, es gibt ja die Unschuldsvermutung, aber wo nicht ein erhärteter Verdacht gegen sie wird bestehen.
Und dann sind wir, stimmt das, dann sind wir recht dann bei den sogenannten Auskünften allenfalls, um die Abklärungen zu tätigen.
Ganz genau, ganz genau.
Haben dir die Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.